Ranja von der Rob ist Co-Head des Teams Philanthropie bei Save the Children Deutschland. Derzeit organisiert sie eine Benefizaktion Art with Impact für die NGO, die sich weltweit für die Rechte von Kindern einsetzt. Was Kunst mit Kinderschutz zu tun hat, erklärt sie in dieser Ausgabe von Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast über Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation. Mein Name ist Friedrich von Borries.
Und mein Name ist Alexander Dutkin.
Schön, dass Sie uns heute zuhören.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.
Ranja, herzlich willkommen.
Ja, danke, dass ich da sein darf.
Normalerweise beginnen wir ja mit einer Frage über die Kunst und wie unsere GesprächspartnerInnen zur Kunst gekommen sind. Bei dir vielleicht erstmal die Frage, was ist Philanthropie?
Weil ich zur Philanthropie gekommen bin, ja. Die Philanthropie kann man so übersetzen als die Liebe zum Menschen. Und letztlich ist mein Weg da so ein kleiner Quereinstieg gewesen, wie meistens, also letztlich ist mein Berufstitel ist ja Fundraiserin. Und das ist heutzutage in Deutschland noch ein ziemlicher Quereinstieg. Ich habe irgendwann mal Geisteswissenschaften studiert und habe aber gleich als erste bezahlte Arbeit neben den vielen unbezahlten Praktika in der Medienlandschaft, habe ich bei einer NGO gestartet und habe da erstmal mit Kommunikation gestartet, also Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, wie es unmodern damals so hieß. Und es war eine kleine gemeinnützige Organisation, in der es aber eine spendensammelnde Organisation, in der es aber genauso wichtig ist, dass man aufs Geld schaut und die Menschen aus der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit arbeiten auch immer ganz eng mit denen zusammen, die dafür zuständig sind, dass die Arbeit am Laufen hält, bleibt. Und so habe ich dann immer schnell schon einen Blick in das Thema Fundraising geworfen. Und habe mich dann weitergebildet und habe dann einen Umweg oder dann vielmehr habe ich erstmal einen schönen Cut gemacht mit Kindern und bin dann tatsächlich für ein Dreivierteljahr zu CEO Berlin gegangen, die sich auch als private Stiftung über unter anderem private Gelder, natürlich auch Eintrittsgelder etc. finanzieren. Aber da ist das Thema Fundraising eben auch zentral und da habe ich einen kleinen Ausflug gemacht, bis ich dann ins Thema Philanthropie, das ist sozusagen auch die Menschen, wir bezeichnen das bei uns bei Save the Children so, dass wir in unserem Team die Menschen betreuen, die maßgeblich sich für Kinder einsetzen. Das heißt im Prinzip auch mit Spendengeldern, die tatsächlich maßgeblich eine Wirkung erzielen für Kinder. Das heißt nicht, dass eine Kleinspende jemand, der dauerhaft regelmäßig spendet, das ist nämlich unfassbar wichtig und das Fundament letztlich für unsere Arbeit für Kinder weltweit. Aber wir kümmern uns in unserem Philanthropie-Team eben um Menschen, die große Spenden, mittelgroße Spenden, Unternehmensspenden, Testamentsspenden, also alle Art von wirklich maßgeblicher Hilfe für Kinder schaffen.
Jetzt hast du uns quasi die Philanthropie und diese Fundraising-Karriere beschrieben und jetzt würde ich trotzdem eingrätschen und sagen, bist du dann sozusagen erst durch Save the Children, also durch die deine jetzige Position und Arbeit zur Kunst gekommen oder gab es früher schon Interessen, Überschneidungen, vielleicht sowieso mit dem Thema Fundraising und Kunst?
Auf jeden Fall. Also genau das, worüber wir heute ja nochmal sprechen wollen, weil wir aktuell eben eine Benefizauktion zugunsten von Save the Children gerade planen und organisieren. So bin ich auch tatsächlich bei der meiner ersten Organisation eingestiegen. Das war eine Organisation, die gegründet wurde, als Horst Köhler gerade Bundespräsident wurde und seine Frau die Schirmherrschaft für die Organisation übernommen hat. Dadurch ringten sich sozusagen um die Strahlkraft einer First Lady sowieso Menschen aus Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und Kunst. Und da habe ich eine Kollegin gehabt, die eben auch damals schon Benefizauktionen gemacht hat, vornehmlich mit Kunst. Also Künstlerinnen haben uns unterstützt. Wir haben die oder ein guter Auktionator, eine Auktionatorin haben versteigert und diese Verkaufserlöse aus der Auktion gingen in die Projekte damals für Menschen mit seltenen Erkrankungen. Und das heißt, ich habe quasi schon von der relativ schnell, ich hatte schon immer ein laienhaftes Interesse für Kunst, aber quasi diese Verbindung aus gesellschaftlichem Engagement von KünstlerInnen für gemeinnützige Zwecke begleitet mich tatsächlich dann schon seit Start meines Berufseinstiegs.
Geht es dann dabei immer darum, Kunst sozusagen als gemeingesagt Mittel zur Spende sozusagen einzusetzen? Also sprich, du hast gerade von Auktionen gesprochen, oder geht es auch, beziehungsweise meine ich es vorhin rausgehört zu haben, um Kunst einzusetzen, um zu vermitteln in einem gewissen gemeinnützigen Kontext?
Also ich glaube, die Benefizauktion ist beides. Also das ist auf jeden Fall, natürlich ist ja ein Ziel, dass wir Einnahmen generieren wollen, um ganz faktisch unsere Projekte für Kinder weltweit zu finanzieren. Auf der anderen Seite bietet natürlich die Kunst ganz andere Eintrittspforten für Menschen, die sich vielleicht in erster Linie noch nicht für unser Thema, nämlich Kinderrechte weltweit, interessieren, sondern die sich für die Kunst, die wir da versteigern, interessieren. Übrigens sind da auch prominente Menschen, die sich da einsetzen und auch so seltene Gelegenheiten, Once-in-a-Lifetime-Lose zur Verfügung stellen. Also das heißt, das ist ja dann ein Treffpunkt, eine Plattform, um Menschen dafür zu begeistern, dass man über einen sehr, sehr schönen Weg, tatsächlich nämlich Kunst zu kaufen, sich einsetzen kann für gute Zwecke. Und die Künstlerinnen, die bei uns mitmachen und sagen, ja, Save the Children, auf jeden Fall, die Arbeit, die ihr macht, die wollen wir unterstützen, die letztlich haben auch natürlich in gewisser Weise sozusagen eine mittleren Rolle zwischen ihrer Kunst, ihren Sammlerinnen, vielleicht ihren Fans und unserer Arbeit. Also das ist, glaube ich, schon eine auch kommunikative Aufgabe, die wir da machen, um neue Zielgruppen zu erreichen und so weiter.
Ja, ich glaube, das wäre auch interessant, noch ein bisschen mehr über Save the Children zu erfahren. Also geht es um Kinderrechte bei uns in Deutschland. Da gibt es ja auch viele Menschen, die sagen, da ist noch Luft nach oben. Oder geht es um Kinderrechte in anderen Ländern, wieso von Deutschland aus und nicht aus den Ländern selbst heraus? Ist ja schon auch immer so die Frage, ob wir das wirklich alles besser wissen, wenn es bei uns auch noch viel zu tun wird. Also da würde mich das auch nochmal sehr interessieren, was Save the Children Deutschland dafür ein Selbstverständnis hat.
Ja, also wir sind Teil eines großen Movements. Wir sind als Save the Children Deutschland, gehören wir in einen Verband und sind gemeinsam mit verschiedenen anderen Save the Children Standorten in 120 Ländern weltweit aktiv für Kinder. Und einmal der Schlenker ist vielleicht interessant, weil tatsächlich sind die Anfänge von Save the Children hier in Deutschland, nämlich vor über 100 Jahren, als nach dem Ersten Weltkrieg die Not und der Hunger und das Leid hier besonders groß war, hier und in Deutschland und in Österreich. Da hat eine Engländerin, Eglantine Jebb, in London sind ihr Fotos von eben so notleidenden Kindern in die Hände geraten und sie hat gesagt, das kann doch nicht wahr sein, dass wir die Kinder unserer ehemaligen Kriegsfeinde so verhungern lassen, und hat quasi wirklich wortwörtlich die Klingelbüchse in die Hand genommen, ist auf den Trafalgar Square marschiert und hat gesagt, Save the Children. Also sie hat einen Fund gegründet, das war der Vorreiter sozusagen, Save the Children Fund, und hat damit relativ schnell, auch natürlich, weil sie bürgerlich, also bürgerlichen Verhältnissen gut vernetzt war, eine weltweite Bewegung ins Leben gerufen und die Save the Children gegründet. Und insofern ja, die Anfänge sind hier, und wir sind seit 2004 auch wieder in Deutschland. Aber das vielleicht, dieser Name erleben wir, ist irgendwie gemeinhin bekannt, Save the Children. Und man kann sich ja schnell anhand des Namens auch erklären, was wir so machen. Aber wir als Marke in Deutschland, als weltweit größte, älteste, unabhängige Kinderrechtsorganisation, ist so nicht bekannt, weil wir dann lange Zeit nicht in Deutschland waren, als quasi die Not gen Süden identifiziert wurde und dann die Projekte hier in Deutschland weniger wurden und dann spätestens im Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg dann eher so in globalen Süden gegangen sind. Und heute sind wir aber eben, wie ich gerade gesagt habe, sehr, sehr groß, sehr vernetzt, über 100 Jahre alt, und unser Ansatz ist immer, dass wir die Kinder, also sagen wir mal die Kinderrechte dort, wo sie nicht gewahrt werden, dort sind wir und versuchen Brücken zu bauen, zu helfen, also Brücken bauen im übertragenen Sinne, zu helfen. Wir machen sowohl das, wofür wir auch so ein bisschen mehr bekannt sind, Nothilfe, also tatsächlich, wenn die Erde bebt, wenn der zigste Krieg auf dieser Welt ausbricht, dann sind wir dort vor Ort, um in geflüchteten Unterkünften insbesondere unseren Blick auf den Schutz von Kindern zu richten und dort zu helfen. Wir sind aber genauso in langfristigen, sehr holistischen Projekten, um wirklich Entwicklungszusammenarbeit zu leisten.
Jetzt mal ganz konkret gefragt, wenn jetzt die neue Regierung zum Beispiel den Familiennachzug aussetzt, wovon ja sehr viele Kinder dann betroffen sind, ist das was, wo er sagt, okay, da müssen wir politisch Kampagne gegen machen und tut ihr sowas? Oder ist das was, wo er sagt, nein, wir sind dann lieber an den Orten aktiv, wo die Kinder sind?
Beides. Also wir sind in Deutschland ganz aktiv auch in der sogenannten Advocacy-Arbeit. Also wir betreiben Lobby für das Kind und eben auch genauso unabhängig der Herkunft, der religiösen Zugehörigkeit etc. Das heißt, das betrifft genauso geflüchtete Kinder und den Familiennachzug wie Kinder, die von Armut betroffen sind hier in Deutschland. Und unsere deutschen Programme wachsen sukzessive. Also wie gesagt, wir sind seit 2004 erst wieder in Deutschland, aber wir haben genauso den Blick hier und versuchen massiv auch wirklich eine laute Stimme zu haben, zu werden, um für Kinderrechte hier in Deutschland auch einzustehen. Und da haben wir auch konkrete Projekte, mehr auf Meta-Ebene, weil wir hier sagen, in Deutschland gibt es auch wirklich gute Organisationen, die sich bereits aktiv sozusagen einsetzen. Und wir sind ganz stark so begleitend, beratend auf Meta-Ebene. Also um mal da ganz konkret zu werden, wenn zum Beispiel viele geflüchteten Unterkünfte aus dem Boden schießen, weil viel ehrenamtliches Engagement und kleine Träger da aktiv werden, dann sind wir diejenigen, die einen Kinderrechte-Check machen und sagen, hier, wir geben allen Unterkünften einen Katalog an die Hand, an dem sie prüfen können, ob hier wirklich das Kind gut aufgenommen ist, ob es sicher ist, ob es einen Raum zum Spielen hat, zum Schutz hat, ob eben Kinderrechte gewahrt sind. Also da sind wir eher auf Metaebene oder für psychosoziale Unterstützung der Kinder, die häufig an großen Traumata nach der Flucht leiden.
Vielleicht um die nochmal über die konkrete Aktion gefragt, für die jetzt sozusagen oder die jetzt startet und insbesondere um die KünstlerInnen. Wie funktioniert das in deiner Rolle als Fundraiserin, da A, KünstlerInnen anzusprechen, mit KünstlerInnen in Kontakt zu kommen und auch welche KünstlerInnen habt ihr denn jetzt vielleicht auch sehr konkret mit im Boot sozusagen? Sind das lokale KünstlerInnen, weil es irgendwie um ein lokales Thema geht, oder sind das, wie du gerade schon leicht angedeutet hast, ganz, ganz bekannte Gesichter? Das finde ich spannend.
Auf jeden Fall. Das ist, also erstmal am 9.9. hier in Berlin planen wir eben diese Benefizauktion. Und das ist eigentlich, wir haben als Save the Children in Deutschland bisher noch keine Benefizauktion gemacht. Das heißt, wir sind da gerade neu und sind total dankbar, dass wir da quasi die absolut professionelle Beratung von Lena König haben, Galeristin in Berlin, die schon sehr viele Jahre ehrenamtlich tätig ist für Save the Children. Und wir gesagt haben, das liegt so auf der Hand, dass wir deine Kontakte und unseren Zweck, für den du auch so brennst, zusammenbringen und diese Auktion auf die Beine stellen. Und dann haben wir tatsächlich auch überlegt, welcher Auktionator könnte das übernehmen oder Auktionatorin, und haben gleich nach den Sternen gegriffen und haben Simone de Pury gewinnen können, diese Auktion zu leiten, was natürlich eine ganz tolle Strahlkraft hat. Das ist ein Schweizer ganz bekannter Auktionator, der die großen Benefizauktionen der Welt quasi leitet. Und über dieses Know-how von Lena, welche Künstlerinnen wir ansprechen können, funktioniert das eigentlich nur, weil wir bei Save the Children sind natürlich eher die Expertinnen, also nebst jetzt leidenhaftem Interesse an der Kunst, aber wir sind die Expertinnen für unsere Arbeit, für die Kinderrechte und so, und wir brauchen natürlich dann die gute Expertise. Und sind mitten in der Akquise. Wir müssen sagen, dass der Kunstmarkt gerade scheinbar sehr, sehr strapaziert ist. Das heißt, wir haben auch ordentlich Absagen bekommen, aber wir haben auch wunderschöne Zusagen, zum Beispiel von Alicia Quade, die hat eine ganz tolle Papierarbeit zugesagt, die auch irgendwie schön zum Thema passt. Oder Stefan Balkenhol hat den Teddybären ganz passend zum Kinderthema eine Bronzeskulptur zugesagt. Also wir sind da auf jeden Fall auf dem Weg, aber wenn ich die Gelegenheit hier ergreifen darf, ja. Also wir sind offen für jede gesellschaftliche Unterstützung von Künstlerinnen, von wem auch immer, um wirklich gemeinsam was für Kinder weltweit zu bewegen.
Das ist ja, glaube ich, nicht die erste Auktion, die ihr macht. Vielleicht kannst du mal beschreiben, wie vergangene Auktionen abgelaufen waren, wie viel Geld da zusammenkommt, ob das alles bei euch landet oder ob dann Teil auch die KünstlerInnen für die Arbeiten bekommen. Vielleicht auch, hast jetzt eben von Bronzeskulptur bis Papierarbeit, also was für eine Preisspanne da ist. Bronzearbeit klingt teuer. Sind da auch Arbeiten dabei, die günstiger sind? Es ist eher so, dass die dann günstiger sind, als wenn ich sie in der Galerie kaufe, oder ist es viel teurer?
Hoffentlich
nicht.
Wisst
ihr darüber was? Also vielleicht kannst du da nochmal aus eurer Erfahrung von vergangenen Auktionen erzählen, was passiert da?
Also tatsächlich so eine richtige Benefizauktion, so wie wir es jetzt im September planen, haben wir noch nicht gemacht in Deutschland. Das habe ich in meiner alten Organisation, haben wir das durchgeführt, aber so in der Form noch nicht. Wir haben zum Beispiel, also als kleiner Tipp oder Idee, was ich gerade im Kopf habe, wo wir wirklich schon mal von dieser tollen Kombination aus Kunst und Non-Profit profitiert haben, weil es Norbert Bisky eine Edition zur Verfügung gestellt hat, jede einzelne Edition noch individuell signiert hat, und dann waren 74 Stunden Slot offen, wo Menschen das kaufen konnten, und es kamen insgesamt 240.000 Euro innerhalb kürzester Zeit, ich glaube es waren 74 Stunden oder sowas, zusammen. Also das heißt, das Interesse ist ja total da. Und was deine konkrete Frage zu der Benefizauktion jetzt angeht, ist, dass wir schon auch den Künstlerinnen die Freiheit geben, zu entscheiden, wie viel an Produktionskosten sie zum Beispiel einbehalten wollen und wie viel sie am Ende des Verkaufswerts bei der Auktion an Save the Children geben. Und ich glaube, das ist schon so ein großer Beitrag, den Künstlerinnen da geben, dass wir die Freiheit auch geben müssen, weil wir sind davon überzeugt, dass alle auch überzeugt von unserer guten Arbeit sind, dass sie da schon die richtige Entscheidung treffen werden. Jetzt habe ich, glaube ich, einen Teil deiner Frage vergessen.
Ja, mich würde noch ein bisschen die Stimmung interessieren, die ihr euch da vorstellt, und auch die, sage ich jetzt mal, die Bandbreite von Preisen. Also du hast jetzt ja sehr berühmte KünstlerInnen genannt, die sind dann wahrscheinlich teuer. Habt ihr auch KünstlerInnen oder ruft ihr auch welche auf, die vielleicht noch nicht so berühmt sind und die sich dann vielleicht auch mehr Leute leisten können? Oder habt ihr bewusst das Ziel, auch so nur mit High-End-KünstlerInnen zusammenzuarbeiten, um dann auch große Summen zu generieren? Was ist da so die Erwartungshaltung oder das Wunschbild?
Beides tatsächlich. Also es wird eine Live-Auktion geben, in der Simone de Pury, glaube ich, in einer fantastischen Dramaturgie, ich habe das noch nicht live miterlebt, aber das muss schon sehr besonders sein, die, sagen wir mal, die High-End-Lose versteigern wird. Dazu gehören übrigens auch prominente Begegnungen. Und dann gibt es aber auch so eine Silent Auction, und da hat man aber auch die Möglichkeit, also sowohl bei der Live Auction als auch bei der Silent Auction kann man digital und telefonisch sozusagen mitbieten. Das heißt, wir versuchen da schon, und das werden eher dann niedrigpreisigere Lose sein und wahrscheinlich auch von jungen Künstlerinnen, und sozusagen quasi dem breiten Publikum auch die Möglichkeit geben, da mitzumachen. Und das trotzdem nebenbei, natürlich ist die Auktion an sich der Anlass zu helfen, aber nebst, sagen wir mal, dem Kauf eines Werks ist natürlich jederzeit sowieso die Möglichkeit, uns zu unterstützen, so oder so, also als Spende, und das werden wir auch natürlich damit kommunizieren. Da springen wir quasi auf die Öffentlichkeit rund um die Auktion auch mit auf, um zu sagen, hey, die Weltlage ist fatal für Kinder derzeit. Überall auf der Welt werden öffentliche Gelder, man blicke nur in die USA, gekürzt. Das betrifft uns massiv. Kinder sterben akut, weil Hilfen, öffentliche Gelder gekürzt werden, umso wichtiger ist es, dass jede und jeder mehr reinwächst in die Verantwortung, dass wir wirklich gemeinsam was erreichen können. Mit dieser Kunstauktion, aber auch mit jedem kleinen Beitrag, der darum passiert.
Ich habe noch eine ganz berufspraktische Frage. Ich bin selbst Teil von einem ganz kleinen Non-Profit und du hast ja jetzt auch beschrieben, dass du auch manchmal Absagen kriegst. Und wenn ich an Fundraising denke, denke ich immer an die quasi on the ground Helfenden, die man auch oft an quasi Verkehrsknotenpunkten in der Stadt begegnet. Wie quasi zehrend ist es als Fundraiserin und was vielleicht sind da so prägende Erlebnisse oder auch vielleicht Methoden, die du für dich hast, um da möglichst resilient zu sein bei jeglichen Absagen?
Sehr gute Frage. Das gehört auf jeden Fall irgendwie zur DNA einer Fundraiserin dazu, dass man echt resilient ist. Und das kann man sich so rational schön sagen, aber jede Absage ist wirklich erst dann eine Absage, wenn es eine quasi ein drittes Mal formuliert ist. Also jede Künstlerin, die im Moment das dritte Mal von mir angesprochen wird, hier mit seinem quasi die offizielle Entschuldigung dafür, dass wir einfach nicht aufgeben, bis es wirklich keine Möglichkeit gibt. Und es ist einfach, ich glaube, wenn man intrinsisch motiviert ist, für eine Sache einzustehen und dann kann man sich auch relativ schnell wieder das Krönlein gerade rücken und nach einer Absage sagen, egal, und es gibt noch weitere und es gibt noch mehr die Menschen, die wir erreichen und begeistern können und mitzumachen. Und an vorderster Front sind die Straßenfundraiser auf jeden Fall. Das ist krass, was die zum Teil erleben natürlich. Und für Save the Children stehen an verschiedenen Knotenpunkten auch so junge KollegInnen, die Menschen begeistern. Und die brauchen wirklich viel Resilienz auf jeden Fall. Aber es ist nicht anders möglich und jede Frage, die dann immer dahin geht, aber warum geht denn so viel Geld in die Verwaltung oder in die Spendenwerbung? Ja, weil die Menschen nur wenig von sich aus spenden und weil wir immer wieder erinnern müssen und weil wir immer wieder sozusagen den lauten Aufruf starten müssen, macht mit, kommt, wir können gemeinsam was erreichen.
Ich glaube, zu dieser beruflichen Tätigkeit habe ich auch noch eine Frage, weil wenn man dich googelt, dann stößt man ja auf den abgefahrenen Begriff Nachlass-Fundraising, weil du vor deiner Tätigkeit jetzt ja für die Nachlässe zuständig warst. Klappert man dann sozusagen so gezielt alte Menschen ab und sagt ihnen, du hast doch keine Kinder, mach doch in dein Testament mal Save the Children oder du hast ja schon so viele Kinder, anderen geht's schlechter oder was ist das für eine Strategie und wie fühlt sich das vielleicht an, wenn man dann jemanden gewonnen hat und auch lieb gewonnen hat, aber so merkt, so richtig fruchtbar ist es ja dann erst, wenn der oder die tot ist? Also ich stelle mir das ganz merkwürdig vor.
Ich habe es geliebt, also ich bin da, also wirklich, ich mache auch immer noch weiterhin Nachlass-Fundraising und letztlich ist es so, dass wir uns unsere eigenen Spenderinnen immer wieder einfach erklären, wie wichtig oder wie gut es ist, langfristig zu unterstützen, indem man eben auch in seinem Testament über das eigene Leben hinaus Kinder unterstützen kann. Aber wir machen das tatsächlich auch, dass wir Menschen da draußen ansprechen und sagen, weil es gibt wirklich viele Menschen, die plötzlich, insbesondere natürlich Menschen ohne Kinder oder Menschen, die sich verstritten haben mit ihren Kindern oder was auch immer, die sagen, eigentlich möchte ich das, was ich hier zeitlebens aufgebaut habe, irgendwie so sinnvoll hinterlassen, dass es mir und meiner Herzensangelegenheit näher oder am nächsten kommt. Und dann quasi kommt so eine Organisation wie Save the Children ins Spiel. Das heißt, wir überreden natürlich niemanden. Das heißt ja, der letzte Wille, der da geschrieben wird. Und wir überreden nicht, sondern das ist die Entscheidung der Menschen, die sich dazu entschließen, Save the Children im Testament zu bedenken und muss 100%ig selbstständig gemacht werden. Und wir können nur quasi begleitend und informativ zur Seite stehen, können sagen, wie man ein Testament schreibt, können einen Erbrechtsanwalt, Anwältin vermitteln oder so. Diese Dinge machen wir. Aber letztlich, es ist eine weitere Möglichkeit, Save the Children zu unterstützen. Es ist nicht ausschließlich oder so, sondern wenn man unserer Sache sowieso zeitlebens verbunden ist, ist es quasi, werfe ich jetzt mal die steile These hin, eine logische Folge auch über Lebzeiten hinaus was für Kinder in Not zu hinterlassen.
Ja, wir kommen langsam zu unserem Ende dieses Podcasts. Ich habe neben unserer Standardfrage noch eine andere, die sich mir so aufdrängt. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich sie stellen darf oder nicht. Ich mache es einfach mal. Hast du schon ein Testament gemacht?
Ich habe ein Testament gemacht. Ich bin aber auch nicht verheiratet. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass man das alles gut regelt. Weil es gibt ja diese gesetzliche Erbfolge. Da sind wir unfassbar bieder in Deutschland, wie das alles so geregelt ist. Umso wichtiger für alle Menschen, die nicht verheiratet sind, dass das an die richtigen Stellen und an die Kinder oder an die Organisationen etc. kommen, die man gerne bedenken möchte. Mit dem wenigen, was man als in der NGO-Welt aufgewachsen und verdient hat, so überhaupt aufbauen kann und hinterlassen kann. Das nebenbei.
Ja, unsere letzte Frage geht ja normalerweise um den Fantasiemuskel. Und bei dir würde ich gerne was über einen anderen Muskel erfahren. Ich nenne ihn jetzt mal den Spendenmuskel. Also stell dir vor, dir begegnet jemand, der sagt, ich würde jetzt auch gerne mal spenden. Ich bin jetzt in dem Alter, wo ich da anfangen könnte. Kinder ist nicht so meins. Tierschutz weiß ich nicht. Wie rätst du dieser Person, wie sie rausfindet, was für sie das richtige, weiß ich nicht, SpenderInnenprofil ist oder wie sie das findet, wo sie sich gut fühlt und trotzdem was Gutes tut?
Ich würde einfach wirklich in ein ganz ehrliches und offenes Gespräch mit dem Menschen gehen und würde Fragen stellen und zuhören und gegebenenfalls gemeinsam auch auf Ideen kommen, weil das muss man auch sagen. Wir sind Save the Children. Ich habe natürlich jetzt über Save the Children gesprochen, aber es gibt in diesem Bereich quasi, wir sprechen gar nicht von Konkurrenz, sondern wir sprechen eigentlich immer von MitstreiterInnen im Markt, weil wir am Ende alle die gute Sache irgendwie wollen und zum Teil mit den anderen Hilfsorganisationen sowieso vor Ort Hand in Hand arbeiten. Aber ich würde wirklich versuchen, den Menschen kennenzulernen und zu erfragen, wo die Interessen liegen. Denn das ist mein Jobprofil ist schon ein Menschenprofil. Also ich muss sehr, sehr gerne mit Menschen sprechen und zu tun haben wollen und ein großes Interesse für sie haben, weil man muss die Menschen natürlich an der Motivation irgendwie erwischen und wo sie selber sind und kann sie nicht überreden von dem, was man denkt, gut wäre für die Menschen.
Liebe Rania, vielen Dank für diese wahnsinnig wichtige Arbeit und auch damit vielen Dank für den Podcast uns teilen.
Danke, dass ihr mir die Plattform gegeben habt.
Ja, und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.